Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Darum soll es heute in der Predigt gehen. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Ihr Lieben, ihr wisst sicherlich, oder viele von euch wissen, wo dieser Vers steht. Das ist im 1. Johannesbrief im Kapitel 5, der Vers 12. In den letzten Wochen, da wurde ja in den Losungen der Johannesbrief oder die drei Johannesbriefe behandelt. Auch in unserem Hauskreis haben wir darüber gesprochen, ihr und ich. Wir wissen es noch. Und besonders der erste Brief des Johannes, der hat mich angesprochen, besonders angesprochen, aber der hat mich auch zum Nachdenken gebracht. Hier wird Jesus Christus und seine Liebe zu uns so richtig in den Mittelpunkt gestellt. Gerade dieser Brief, dieser erste Johannesbrief, unterscheidet sich ja von eigentlich allen Briefen im Neuen Testament. Er hat weder einen Absender noch einen Empfänger. Beide werden nicht genannt. Er sieht deshalb auch gar nicht so unbedingt aus wie ein Brief, sondern man könnte eher sagen, das ist fast wie eine Predigt, dieser Brief, eine Predigt über die Liebe Jesus zu uns Menschen. Bei den anderen beiden Briefen, da haben wir ja wenigstens einen Empfänger. Im zweiten Brief ist es die auserwählte Frau und ihre Kinder, wobei einige Ausleger meinen, es könnte sich auch um eine ausgewählte Gemeinde handeln mit den Gemeindegliedern. Ich weiß es nicht, spielt auch letztlich keine Rolle hier. Beim dritten Brief, da wird ein Gaius angeschrieben. Einige vermuten, dass alle drei Briefe noch nicht mal von Johannes sind, weil kein Absender genannt wird. Aber im Allgemeinen geht man einfach davon aus, diese Briefe hat Johannes, der Jünger Jesu, wirklich geschrieben. Und außerdem, das ist auch nicht so unbedingt das Thema des heutigen Tages. Wie ich eben schon gesagt habe, im ersten Brief steht die Liebe Gottes, die Liebe Jesu Christi zu uns Menschen, zu mir, zu dir, so richtig im Mittelpunkt. Erfülltes Leben ist nur möglich, wenn wir diese Liebe auch bereit sind anzunehmen. Und in dem fünften Kapitel, in diesem Vers, den ich eben so genannt habe und den ich auch so ein bisschen so über die Predigt gestellt habe, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Dieser Vers ist ja ganz zentral. Und dieser Vers fasst eigentlich so das gesamte Evangelium zusammen. So ähnlich wie auch der Vers in Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Dieses ewige Leben, hier geht es nicht um ein angenehmes, stressfreies, gesundes und fröhliches Leben hier auf der Erde, sondern es geht um viel mehr, nämlich um das ewige Leben in der Herrlichkeit Gottes im Angesicht von Jesus Christus. Über einen Abschnitt in diesem ersten Brief des Johannes, ja, der hat mich besonders beschäftigt und aus dem oder den möchte ich auch so als Grundlage für meine Predigt nehmen. Und zwar ist das dieser Abschnitt einmal die beiden letzten Verse aus dem zweiten Kapitel, dazu noch die beiden dritten der erste bis dritte Vers aus dem dritten Kapitel und dann, ich mache da schon so eine kleine Zäsur, und dann die Verse 4-10 aus dem dritten Kapitel des ersten Johannesbriefes. Ich lese einmal diese ersten 5, sind es glaube ich, Verse vor. Ich habe hier die Übersetzung von Schlachter. Ich arbeite da ganz gerne mit, die gefällt mir auch sehr gut. Ich lese jetzt einmal die ersten 5 Verse vor. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint, und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie er auch rein ist. Zuerst einmal bis dahin. Diese 5 Verse beziehen sich ja ganz besonders auf die Wiederkunft Jesu. Wir wissen weder Tag noch Stunde, wenn er wiederkommen und wann er wiederkommen wird, aber wir sollen darauf vorbereitet sein. Und wie sieht dieses Vorbereitetsein aus? Wichtig, und das steht immer wieder hier auch gerade in diesem Brief des Johannes, wichtig, dass wir in Jesus Christus bleiben. Dieses Bleiben in Jesus Christus, das ist für Johannes ganz wichtig. Darauf legt er die besondere Betonung. Das bedeutet für Johannes nicht ein loses, passives Hinterherlaufen. Das bedeutet für Johannes ein aktives, beständiges Bleiben in Jesus. Das bedeutet für Johannes eine innige Gemeinschaft mit Jesus Christus. Wenn wir diese Gemeinschaft mit Jesus verlassen, dann haben wir bei seiner Wiederkunft ganz schlechte Karten. Wir würden zu Schanden werden, wie wir es gehört haben, in Vers 28. Wir müssten uns vor ihm schämen. Johannes legt, ich sagte es eben schon, diese besondere Bedeutung auf dieses in ihm Bleiben. Immer, wenn er vom Bleiben spricht, vom Bleiben in Jesus Christus, dann meint er das Ausharren im Glauben, im errettenden Glauben. Das macht für Johannes einen wahren Christen aus. Und nun, liebe Kinder, bleibt in ihm. Das klingt schon wie ein Befehl. Es zeigt, wie wichtig, wie unverzichtbar es für Johannes ist, dieses in ihm Bleiben. Wenn wir in Jesus Christus bleiben, dann sind wir errettet. Gottes Errettung, Gottes souveräne Errettung und unser Glaube, die sind nicht voneinander zu trennen. Die gehören zusammen. Eine bloße Mitgliedschaft in einer Kirche oder in einer freien Gemeinde oder auch in einer Baptistengemeinde, eine bloße Mitgliedschaft reicht nicht aus, wenn der errettende Glaube fehlt. Der ist ausschlaggebend. In Johannes 15 im Evangelium, im Vers 4, da sagt Jesus: Bleibt in mir und ich bleibe in euch. So wie die Rebe nicht von sich aus selbst Frucht bringt, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Dieses Bleiben in Jesus Christus hat auch Folgen für uns, gute Folgen. Wir sollen und wir werden Frucht bringen. Frucht bringen, indem wir Dienst für ihn tun. Frucht bringen, indem wir ihn bekennen. Frucht bringen, indem wir von ihm zeugen, vor allem in der Welt. Wir haben ja eben ein so ganz wunderbares Beispiel gehört, wie das ist, wenn wir auch in der Welt, am Arbeitsplatz und überall, wo wir hingestellt werden, von Jesus Christus, von unserem Herrn zeugen. Dieser Vergleich mit dem Weinstock, der ist ja ein wunderbarer Vergleich. Wenn die Traube abgerissen wird, zu früh abgerissen wird, so wird sie trocken, verdorrt. Wir haben hier zwar in Ostfriesland keine Weinstöcke, vielleicht hat der eine oder andere mal so einen am Haus, aber wir haben Apfelbäume, wir haben Birnbäume. Ja, und wenn wir einen Apfel abreißen, wenn er noch klein ist und legen ihn hin, ja, der wird nicht weiter wachsen. Der bleibt klein und nach kurzer Zeit wird er schrumpelig und er verdorrt. Und genauso geht es uns, wenn wir nicht in Jesus Christus bleiben, wenn wir uns von Jesus Christus lösen, dann können wir keine Früchte mehr bringen, dann sind wir zu nichts Nütze, ja, dann sind wir geistlich tot. Seht, was für eine Liebe uns der Vater geschenkt hat, dass wir Kinder Gottes genannt werden. Und wir sind es auch, lesen wir in dem nächsten Kapitel, in Kapitel 3, Vers 1. Da heißt es, dass wir Kinder Gottes sind. Und die Betonung, die liegt auf wir. Johannes hat da nicht irgendwelche Menschen angesprochen. Nein, er spricht zu seiner oder zu seinen Gemeinden. Und er spricht dadurch zu uns und spricht uns ganz persönlich an, jeden von uns. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind keine Pflegekinder Gottes, die Gott eventuell wegschicken könnte, wenn wir seinem Willen nicht gehorchen, wenn wir ungehorsam, wenn wir sündig sind. Nein, wir sind adoptiert. Gott hat uns als seine Kinder adoptiert. Und das ist viel mehr, als wenn wir Pflegekinder wären. Das heißt, er schickt uns nicht weg. Er behält uns. Und wenn wir noch so viel Dummheiten machen und auch immer wieder sündig werden und immer wieder verkehrte Wege gehen, Gott bleibt bei uns, er hält uns. Das ist, finde ich, einfach wunderbar. Und Johannes bekräftigt das auch noch durch den Zusatz, und wir sind es auch. Wir haben diese Gewissheit, dass wir errettet sind, wenn wir in Jesus Christus bleiben. Und dann lesen wir weiter, darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn, nämlich Jesus Christus, nicht erkannt hat. Ich glaube, wenn wir uns ehrlich betrachten, mir geht es jedenfalls so, dann erkennen wir sehr oft, ja, dass wir dieser Gotteskindschaft gar nicht so genügen. Manchmal denke ich, wo ist überhaupt der Unterschied zwischen mir und zwischen anderen Menschen so in der Welt? Oft sehe ich diesen Unterschied gar nicht so. Aber ich glaube, dass andere Menschen ihn spüren, diesen Unterschied, dass wir anders sind. Sie sollten es jedenfalls spüren, dass wir anders sind. Ich glaube, sonst stimmt etwas in unserem Christsein nicht richtig, wenn niemand das so spürt. Und wir werden ja auch in unserem Verhalten ganz besonders beobachtet von der Welt. Sei es, wenn es so um kleine Ehrlichkeiten oder um kleine Unehrlichkeiten geht, sei es bei der Steuererklärung, sei es bei Kilometerpauschalen und so weiter. Wie oft ist die Versuchung da, dass wir irgendwie versuchen, so ein bisschen zu mogeln, um so ein bisschen mehr rauszuholen, hoffentlich mit schlechtem Gewissen. Ich weiß es nicht. In der Welt sind das so Kavaliersdelikte. Da guckt man drüber weg und sagt, naja gut, das ist ja nicht und so weiter und so ein bisschen kann man ja. Nur wenn wir als Christen das machen, dann heißt es sofort, guck hier, ihr dürft das nicht. Wir sind also ein Bild und wir sollten ein Bild von Jesus Christus sein. Und das sollte man uns auch in unserer ganzen Lebensführung, in unserem ganzen Leben anmerken. Aber wenn wir auch diese kleinen Schwächen haben, wenn die immer wieder durchkommen, wir dürfen getrost sein, wenn wir sie vor Jesus Christus bringen und ihn um Vergebung bitten, dann wird er das auch annehmen. Ja, ich komme jetzt zu dem zweiten Teil unseres Textes. Das sind die Verse von 4 bis 10 im dritten Kapitel des ersten Johannesbriefes. Jeder, der eine Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, um unsere Sünden hinwegzunehmen. Und in ihm ist keine Sünde. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Ich lese nochmal diesen Vers 6. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Kinder, lasst euch von niemand verführen. Wer die Gerechtigkeit übt, der ist gerecht, gleich wie er gerecht ist. Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott, ebenso wer seinen Bruder nicht liebt. Schöne Verse, ne? Verse, die uns zum Nachdenken zum Nachdenken bringen müssten. Ganz deutliche Worte, die Johannes hier niedergeschrieben hat. In diesen Versen ist jetzt nicht mehr schwerpunktmäßig von der Liebe die Rede, sondern von Sünde, vom Missachten der Gebote. Die Wuppertaler Studienbibel spricht von der Sünde als der Gesetzlosigkeit, das heißt die Auflehnung gegen das Gesetz. Das bedeutet ja nichts anderes als das Auflehnen gegen Gott. Das bedeutet nichts anderes als ein Riss zwischen uns und Gott. Ich habe eben, ihr habt es gemerkt, den Vers 6 ganz besonders betont und auch nochmal gelesen, zweimal gelesen. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Und ich habe mal nachgeguckt, die etwas modernere Übersetzung, Hoffnung für alle, da wird der Vers so übersetzt: Wer fest mit Christus verbunden bleibt, der wird nicht länger sündigen. Wer aber weiter sündigt, der weiß nichts von Christus oder hat ihn nicht verstanden. Wer in Christus bleibt, der sündigt nicht. Das klingt doch eigentlich ganz klar, eine ganz klare Aussage. Wer in Jesus Christus bleibt, der sündigt nicht. Eigentlich braucht man ja diesen Satz gar nicht zu erklären. Und doch ist dieser Satz ja eine große Herausforderung. Wenn wir Jesus Christus angenommen haben, wenn wir seine Kinder sind, sind wir dann ohne Sünde? Widerspricht sich Johannes hier nicht selbst? Wenn wir mal zwei Kapitel nach vorne gehen, im ersten Kapitel des Johannesbriefes, in Vers 8, da lesen wir: Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Das scheint ja etwas ganz anderes zu sein. Und eben haben wir gehört, wenn wir in Jesus Christus sind, dann sündigen wir nicht mehr. Ist das hier ein Widerspruch? Ganz eindeutig nein. Aber wir sehen hier, wie gefährlich es ist, wenn man so ein oder zwei oder drei Verse so aus der Bibel herausnimmt und jeden für sich betrachtet und versucht zu interpretieren. Dann kommt meistens etwas heraus, wo man sagt, das stimmt doch gar nicht, das habe ich doch eben ganz anders gelesen. Wir müssen die Bibel im Gesamtzusammenhang lesen. Und gut ist es auch, wenn wir so diesen Hintergrund kennen, zum Beispiel in diesem Fall, warum hat Johannes diesen Brief geschrieben? Er hat ja diesen Brief verhältnismäßig spät geschrieben. Die anderen Briefe sind zum großen Teil viel eher geschrieben worden, die Briefe von Paulus. Johannes hatte sicherlich auch Gemeinden gegründet in Kleinasien, wo er ja die letzte Zeit seines Lebens auch verbracht hat. Er hat Gemeinden gegründet und er fühlte sich für diese Gemeinden auch verantwortlich. Paulus hat schon in seinen Briefen, sei es jetzt der Korintherbrief, sei es der Galaterbrief, hat er immer schon wieder zu kämpfen gehabt mit Irrlehren. Und nicht anders erging es Johannes in seinen Gemeinden, für die er sich verantwortlich fühlte. Griechenland hatte ja eine große philosophische Tradition. Ephesus, das liegt ja an der Küste Kleinasiens, in der heutigen Türkei, war damals eines der geistigen, nicht der geistlichen, der geistigen Zentren. Und da gab es Lehrer, die die apostolische Lehre total verdrehten. Einige von diesen Irrlehrern, und das sei schon mal vorweg gesagt, das waren zum großen Teil Lehrer, die aus den eigenen Gemeinden kamen. Und das ist ja das Dramatische dabei. Sonst hätte Johannes vielleicht gar nicht so darauf reagiert. Einige von diesen Lehrern, die lehrten eine Trennung zwischen Körper und zwischen Geist. Der Körper, der kann ruhig schlecht sein, aber der Geist ist gut. Ich vereinfache jetzt, das ist insgesamt gesehen, war das sehr viel komplizierter, aber das würde zu weit gehen. Ich vereinfache das hier etwas. Und diese Lehre, die ging so weit, dass sie sagten, mit dem Körper, da darf ich ruhig sündigen, da kann ich Unzucht treiben, Prostitution und so weiter. Damals war ja in den heidnischen Tempeln die Tempelprostitution weit verbreitet und üblich. Und wahrscheinlich versucht noch ihr Lehrer, ja, diese Rituale, diese Sünde auch in die Gemeinden irgendwie mit hineinzubringen. Diese mit dem Körper begangenen Sünden zählen ja nicht. Der Geist bleibt dadurch sauber. Und diese Irrlehrer gingen dann auch teilweise so weit, die Sünde überhaupt zu leugnen. Also ich könnte heute den Schluss daraus ziehen, wenn ich untreu werde, wenn ich Ehebruch begehe, so betrifft das ja nur meinen Körper. Mein Geist bleibt davon unberührt, ich sündige nicht. Solche Irrlehrer kamen in den Gemeinden auf. Und ich sagte eben schon, es waren Irrlehrer, die aus der eigenen Gemeinde kamen, was besonders tragisch war. Und in diese Situation hinein, in diese Gemeindesituation hinein, da hat Johannes seinen Brief geschrieben. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Johannes hatte eine große Verantwortung für diese Gemeinden. Er hatte sie teilweise, ich sagte es eben schon, selbst gegründet, er hatte ihnen gelehrt und er hat seine Verantwortung für diese Gemeinden sehr ernst genommen. Auch in unseren heutigen Gemeinden, da haben die Gemeindeleiter, die Pastoren, die Ältesten, die Gemeindeleitungen, die haben eine große Verantwortung für die ihnen anvertrauten Gemeinden. Verantwortung für eine bibeltreue, auf Jesus Christus bezogene Lehre. Da hat sich nichts geändert zu damals. In diese Gemeindesituation damals sagte Johannes, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn, nämlich Jesus Christus, zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Gott selbst hat ja gesagt, dass alle Menschen Sünder sind. Sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Bei Jesaja 53 lesen wir gingen alle in die Irre, wie die Schafe. Aber der Herr warf unsere Sünde auf ihn. Oder bei Römer 3, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Und so gibt es eine ganze Reihe von Bibelstellen, die bezeugen, wir sind von Natur aus sündige Menschen. Und darum bedürfen wir der Gnade von Jesus Christus. Und darum zwischen diesen beiden Versen steht in der Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ich finde diesen Vers so wie eine Befreiung. Wir lesen also deutlich hier, dass wir als Menschen sündig sind und dass wir der Gnade von Jesus Christus bedürfen. Aber kommen wir jetzt zurück zu dem, was wir eben gehört haben. Da steht, jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Und dann weiter, ich hatte es ja gelesen, wer in Jesus bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Also doch ein Widerspruch? Nein, es ist kein Widerspruch. Hier steht, wenn wir das lesen, jeder, der die Sünde tut. Im Griechischen bedeutet dieses Wort tut, ist ja nur ein ganz kleines Wort, drei Buchstaben, tut. Und das bedeutet, dass man etwas mit Absicht tut. Dass man sich von einer bestimmten Gewohnheit nicht trennen will. Hier ist also nicht diese Grundsünde gemeint, von der Johannes im ersten Kapitel spricht. Nein, hier ist die Sünde gemeint, die ich eigentlich erkannt habe. Wenn ich wirklich gesündigt habe, ich habe hier eben einige Beispiele genannt, und wenn ich nicht bereit bin, mich von diesen Sünden zu trennen, wenn ich nicht bereit bin, die Vergebung von Jesus Christus anzunehmen. Diese Sünde ist damit gemeint. Diese fortdauernde Sünde, die ich immer wieder ganz bewusst begehe. Und darum sagt Johannes hier, wer in Jesus bleibt, der sündigt nicht. Wenn wir in Jesus bleiben, wirklich bleiben, so sind wir praktisch nicht mehr in der Lage, diese ganz bewussten Sünden zu tun. Natürlich können wir immer mal wieder zurückfallen. Wir sind Menschen und das, aber es soll uns dann auch belasten und wir sollen um Vergebung darum bitten. Das ist ganz wichtig. Das sagte Jesus ja auch schon zu seinen Jüngern. Lesen wir im Johannesevangelium nach. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und dann weiter, wer Sünde tut, der ist der Sündeknecht. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Also wir müssen hier wirklich unterscheiden. Einmal diese Grundsünde, die wir wirklich alle in uns haben. Und dann aber diese ganz bewusste Sünde, wenn wir uns von Dingen nicht trennen können, wo wir ganz klar wissen, das ist Sünde, aber wir leben weiter da drin. Das ist das, was Johannes hier auch meint. Ja, aus diesen Versen, da habe ich einfach mal versucht, so vier Gründe anhand des Textes aufzuzeigen, warum wahre Christen, Christen, die wiedergeboren sind, die in Jesus Christus sind, nicht fortdauernd sündigen werden und können. Also sündigen wieder im Sinne von willentlicher, bewusster, andauernden Sünde. Erster Grund, bewusste Sünde ist unvereinbar mit Gottes guten Gesetzen. Gesetzlosigkeit ist ja mehr als nur das Übertreten eines Gesetzes. Das bedeutet letztlich auch Auflehnung gegen Gott und letztlich Trennung von Gott. Wozu es führt, wenn wir Gottes gute Gesetze nicht beachten, das können wir zum Beispiel im 1. Korintherbrief nachlesen. Im Kapitel 5. Paulus hatte ja seine große Not mit der Gemeinde in Korinth. Die Gemeinde war zerrissen von Eifersucht, von Zank. Niemand störte es, wenn ein Gemeindemitglied seine Stiefmutter heiratete. Die Brüder prozessierten gegeneinander und dann noch vor heidlichen, für weltlichen Richtern. Außerehelicher Verkehr, der war gang und gäbe, leider auch in den Gemeinden. Und das alles im Namen der christlichen Freiheit. Und gegen alle Warnungen des Paulus beharrten viele auf ihrem Recht, in Anführungsstrichen, und verweigerten die Buße. Auch Johannes sieht diese Gefahren für die Gemeinde, mit denen er es zu tun hat. Sünde ist nicht nur Privatsache eines einzelnen Menschen, sondern Sünde ist Übertretung des göttlichen Gesetzes und damit Auflehnung gegen Gott. Johannes betont dabei besonders jeder im Vers 4. Jeder, nicht irgendjemand, sondern wirklich jeder, da gibt es keine Ausnahme. Wir könnten auch sagen, jedes Gemeindemitglied. Jedes Gemeindeglied. Der zweite Grund, warum wir nicht fortlaufend sündigen sollen und dürfen, Johannes richtet hier den Blick auf Jesus Christus. Jesus Christus, der ja auch in seiner Menschlichkeit ohne Sünde war, der für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, der unsere Sünden mit ans Kreuz genommen hat. Und bewusstes, fortdauerndes Sünden oder Sündigen ist unvereinbar mit dem Erlösungswerk von Jesus Christus. Im Gegensatz zwischen Sünde und Jesus, dieser Gegensatz, der ist ja eigentlich noch viel größer als der Gegensatz zwischen Sünde und Gesetz. Denn Jesus ist ja nicht in die Welt gekommen, um unsere Sünde zu verharmlosen, zu übersehen, sondern er ist in die Welt gekommen, um diese Sünde von uns zu nehmen. Und deshalb hat er ja die Herrlichkeit Gottes verlassen. Deshalb ist er in die Welt gekommen, hat Schmerzen und Leiden auf sich genommen, bis hin zum Tod am Kreuz. Ein dritter Grund, warum wir als wahre Christen nicht ständig sündigen können. Jesus ist in die Welt gekommen, um die Werke des Teufels zu vernichten, um den Satan und damit die Sünde zu besiegen. Der Satan ist auch durch den Kreuzestod Christi besiegt, auch wenn er heute noch in der Welt wirken kann und darf. Er ist im Grunde genommen besiegt. Aber wenn wir weiter ganz bewusst und fortdauernd in unserer Sünde bleiben, wenn wir Gottes Gebote ganz bewusst missachten, so spielen wir dem Satan damit in die Hände. Und Johannes spricht dann noch eine ernste Warnung aus, dass wir uns von niemandem verführen lassen. Wie viele Möglichkeiten gibt es heute, Möglichkeiten der Verführung. Denken wir nur ans Internet. Denken wir nur an die Pornoseiten, die da sind. Ich glaube, davon sind wir auch als Christen nicht immer gefeit. Aber wir können uns immer wieder an Jesus Christus wenden, können ihn um Vergebung bitten, wenn wir da wirklich sündig geworden sind, wenn wir ja, das alleine nicht geschafft haben. Wir können es oft alleine nicht schaffen. Nur Jesus Christus kann uns von solchen Verführungen behüten und befreien. Und der vierte Grund, warum wir als Christen nicht sündigen können: die Sünde ist unvereinbar mit dem Wirken des Heiligen Geistes. Dieses Thema der Irreführung in der Gemeinde oder in den Gemeinden ist Johannes so wichtig, dass er noch einen weiteren Gedanken dazu sagt. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same, das heißt also Gottes Geist, ist damit gemeint, bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Johannes verstärkt das hier ja nochmal. Jeder, der wiedergeboren ist, kann nicht sündigen. Denkt daran, Sünde immer in dem, was ich eben gesagt habe, fortdauernd bewusste Sünde. Wenn ein wahrer Christ diese Aussage wieder getrennt von anderen Versen liest, dann müsste er verzweifeln, weil wir alleine da nicht mit klarkommen. Doch ich weiß, wir wissen, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist. Wenn ich in ihm bin, dann werde ich alles daran setzen, von meinen bewussten Sünden zu lassen. Und zum Schluss noch ein kurzer Gedanke zu dem Vers 10. Da lesen wir: Daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott. Ebenso, wer seinen Bruder nicht liebt. Ja, dieser Satz ist so etwas wie eine Zusammenfassung des vorherigen. Ich muss mich entscheiden, ob ich in Jesus Christus bin und bleibe oder ob ich ihn ablehne und weiter bewusst und fortdauernd sündige. Ich kann nicht gleichzeitig zu Jesus Christus gehören und gleichzeitig zur Welt, indem ich weiter ganz bewusst sündige. Ich kann nicht gleichzeitig in der Gemeinde Jesus Christus loben und dann bewusst weiter sündigen und festhalten an meinen Sünden und die Vergebung durch Jesus Christus ablehnen. Ihr Lieben, lasst uns wirklich in Jesus Christus bleiben. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken dafür, dass wir wissen dürfen, dass du uns unsere Sünden vergibst. Herr, wir sind oft so schwach. Wir kommen oft nicht klar mit all dem, was auf uns einströmt. Herr, wir brauchen deine Hilfe. Und darum wollen wir dich immer wieder bitten und zu dir kommen, dich bitten, dass du uns vergibst, dass du uns reinigst, Herr, damit wir in dir bleiben können, damit du in uns bleibst. Amen.